Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Serie The Franchise. The Franchise, eine Serie, die ist international, glaube ich, schon komplett durch zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Ihr könnt sie jetzt ganz aktuell bei Sky aka Wow gucken. Sie startet jetzt ganz zeitnah bei euch, also auch im Heimkino. Und The Franchise, eine Serie, die wollte ich besprechen, weil es da um Superhelden geht und doch irgendwie gar nicht um Superhelden geht. Und ihr wisst, Superhelden und ich, das ist so ein bisschen mein Ding. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Zum Glück muss ich den ganzen Spaß nicht allein besprechen. Ich habe einen echten Sidekick am Start. Moinsen Dom.
Moinsen, ja, schön, dass wir mal wieder zusammen was aufnehmen. Ist, glaube ich, jetzt echt schon eine Weile her. Ich überlege gerade, das letzte dürfte Black Mirror gewesen sein, oder?
Oh mein Gott, das ist ja schon ewig her. Aber auch ein bisschen damit erklärt, dass du ja gefühlt alle Recaps machst, die man so machen kann. Insbesondere, wenn sie besonders lang und aufwendig werden und weil du einfach viel zu sagen hast und es geil ist. Und ich bin eher so der Typ, ich schreibe mir so E-Mails.
Ja, gut, thematisch treffen wir dann hier vielleicht auf mehreren Ebenen zusammen, ne? Weil ich meine, ich bin ja jetzt, also ist ja nicht so, dass ich gar keine Superheldenfilme schaue, aber mit Marvel bin ich doch so relativ done seit, ja, ich glaube seit Endgame. Das war für mich so der Schlusspunkt. Du schaust dir ja alles an, aber ich weiß nicht, so hat dich die Fatigue auch schon befallen so in den letzten Jahren oder wie sieht es aus?
Ja, kann man schon sagen, dass da auf jeden Fall eine Menge Dinge passiert sind, die mir scheißegal waren. So viel kann man mal sagen. Also ich meine, effektiv ist ja so, dass ich auch nicht mehr für jeden Superheldenfilm sofort ins Kino renne, sondern die teilweise eben auch erst nachträglich mir gebe, was ja auch in vielen Fällen genügt, weil die nun ja nicht immer so prall sind, wobei ich sagen muss, sowas wie Joker 2, das lockt mich dann schon nochmal ins Kino. Und wir haben ja hier auch beim Telestammtisch beispielsweise Recaps gemacht zu The Penguin, dieser Serie, die aus dem Matt Reeves Batman-Universum herausgesprungen ist. Und generell scheint es mir, muss ich mal sagen, die HBO-Inhalte, die HBO Max-Inhalte konkret, die wir hoffentlich demnächst, nächstes Jahr glaube ich sogar schon, 2025, auch also gebündelt in Deutschland bei HBO Max bekommen dürfen, die haben es mir scheinbar angetan. Also immer auch, wenn Dune draufsteht, sei es eben jetzt auch Dune Prophecy oder so, das sind alles so Sachen, die gucke ich mir schon grundsätzlich gern an, auch wenn mir das natürlich nicht alles gefällt. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du die Jungs und Mädels im Strampelanzug noch sehen?
Also mit Marvel bin ich done. Ich habe das Letzte, was ich glaube ich gesehen habe, war vor fast 3 Jahren Hawkeye aus Gründen, sage ich mal. Darf man sehr, sehr gerne reinhören. Da war ich ja sogar im Recap. Aber ansonsten habe ich davon nichts mehr nennenswert mitbekommen. Die DC-Sachen sind bei mir manchmal eine Ausnahme. Also jetzt nicht das Snyderverse, aber Matt Reeves' Batman mochte ich sehr gerne. Also The Batman und The Penguin habe ich ja auch gesehen. Da wollte ich ja ursprünglich sogar in den Recaps dabei sein. Aber dann ja, bekamen wir halt alles von Rings of Power vorab und dann war das nicht mehr so im Rahmen des Möglichen. Dune Prophecy habe ich ja jetzt auch zuletzt den Ersteindruck gemacht, werde ich wahrscheinlich auch noch eine Abschlussbesprechung machen, mal gucken mit wem. Ja, im Zweifelsfall mit dir, mal schauen.
Könnte gut sein, ich habe die ersten, was hatten wir, die ersten 2 oder 3 hatten wir vorab, ne? 2, glaube ich.
Zwischen, genau.
Dürfte es schon die dritte auch irgendwo geben. Wir haben eine Mail gekriegt, dass wir die dritte vorab schauen können. Wir können die HBO-Sachen immer eine Woche vorab sehen. Und dann ist es aber effektiv so, dass diese ganzen Superhelden-Sachen ja vor allem deshalb ein bisschen auf sich aufmerksam machen, weil uns als beziehungsweise als Filmfans und Filmnerds ja auch ganz oft diese Dinge im Hintergrund interessieren, wenn es um irgendwelche Besetzungswechsel geht, ja, ich sag mal beispielsweise Amber Heard und Aquaman 2, wenn es darum geht, okay, was passiert eigentlich, wenn plötzlich Nachdrehs gemacht werden müssen, wie das jetzt ganz aktuell beim demnächst folgenden Cap America Film sein wird, wie sieht es eigentlich aus, wenn ein neuer Producer am Start ist, wie das zum Beispiel James Gunn bei DC seit einigen Monaten der Fall ist und, also ein Stück weit, das sieht mich inzwischen tatsächlich dieser ganze, ja, Tratsch im Hintergrund ein Stück weit mehr als die eigentlichen Inhalte, als die eigentlichen Filme und Serien. Und da haben wir ein bisschen Glück, dass jetzt am 6. Dezember auf Sky, und wow, 6. Dezember, ich hab's rausgesucht, The Franchise auf Sky startet. Das ist eine Serie, in der unter anderem der uns in Deutschland nicht ganz unbekannte Daniel Brühl auch eine sehr wichtige Rolle hat. Und bei The Franchise, haltet euch fest, geht's darum, dass irgendwer, ein Filmcrew quasi, dass die eine Produktion, eine Superheldenproduktion machen wollen. Was genau erwartet uns denn da inhaltlich, Dom?
Naja, in groben Zügen sehen wir eben die Produktion eines großen Franchise-Films mit verschiedensten Beteiligten, also so Leuten, die ja man in der Regel eigentlich nur im Abspann irgendwie mal namentlich wahrnimmt, also Produktionsassistenten, Leute für die Effekte etc. Und natürlich auch die Regie, die bei Marvel-Filmen aber auch nicht so eine Riesenrolle spielt, sondern eher so ein bisschen eine Erfüllungsgehilfe für das Studio ist, und das wird hier alles halt gekonnt aufs Korn genommen. Aber es geht nicht nur um den Zustand des Superheldenkinos, würde ich sagen, sondern schon insgesamt von einigen Dingen, die so in der Filmindustrie im Argen liegen. Und das Ganze ist entwickelt von Armando Iannucci und Sam Mendes. Die hatten ursprünglich auch die Idee zu dem Ganzen. Ich hatte jetzt mal gelesen, das ist schon, liegt schon ein paar Jahre zurück, dass beide sich irgendwie unterhalten haben an einem Filmset in einer Pause und Sam Mendes dann Armando Iannucci, der auch ein Regisseur ist, aber nicht ganz so bekannt, und Sam Mendes hat ihm erzählt von den sehr chaotischen Entstehungsprozessen seiner beiden James-Bond-Filme Skyfall und Spectre, genau. Ja, und daran wurde das Ganze inspiriert und sie haben es dann noch in Richtung Superheldenfilm getrieben, aber es sind hier Seitenhiebe auf nahezu alles in Hollywood vorhanden, würde ich sagen.
Den Eindruck hatte ich auch. Man kann nicht sagen, dass nur, weil es jetzt eben von Warner, also HBO kommt, dass es quasi eine Satire auf Marvel-Produktion wäre. Das wäre eine verkürzte Darstellung, so ist es nicht der Fall. Auch wenn der Film, den wir sehen, der hier gedreht werden soll, das ist letztlich so eine Art Mischung aus vielleicht Thor und Guardians of the Galaxy, so Richtung Thor 3, Thor 4 ist so ein bisschen so, irgendwie auch einzelne Figuren sehen schon wirklich so aus. Also der Superheld quasi hat so eine Art magischen Bohrhammer oder so. Wir sind ihn auch nicht richtig und gerade diese
unsichtbar, invisible.
Ja, unsichtbar. Invisible. Die Absurdität eben jenes Werkzeugs ist auch ein bisschen Teil der Serie. Und auch der Antagonist ist letztlich der Typ, der gespielt wird in, ich weiß gar nicht von wem, wie heißt der Schauspieler, in Thor 3, dieser extrovertierte Bruder vom Collector. Wie heißt er? Hilf mir kurz auf die Sprünge, zumindest was den Schauspieler angeht. Wir kennen das Jurassic Park. Du bist der Experte.
Sam Neill, meinst du?
Sam Neill, genau.
Ach, nein, Jeff Goldblum, genau, hier den.
Das ist richtig.
Wie heißt der nochmal? Irgendwie The Master irgendwas, ne? Oder sowas heißt der, ja.
Irgend so ein Master. Und letztlich ist die Figur, eine dieser Figuren hier eben also auch genau an denen inspiriert. Und weiß er Bescheid. Und gespielt, Peter
von Richard ist das, glaube ich.
Nee, Peter
genau
ist das
von,
nicht.
Ja, doch, von Richard E. Grant gespielt.
Okay, alles klar.
Schauspieler, also er spielt ja auch einen Schauspieler, der in erster Linie eher so für Theater bekannt ist und hier letzten Endes nur wegen des Geldes mitmacht. Ja, und das spiegelt auch viel wider, wenn man jetzt zum Beispiel mal, also weil du jetzt gerade Thor schon vorgebracht hattest, es gibt ja da Anthony Hopkins auch als Göttervater Odin. Und der hat ja auch mittlerweile gesagt, ja, für solche Rollen wird man nicht Schauspieler. Ne? Und ursprünglich wollte er, glaube ich, damals nur mit Kenneth Branagh arbeiten, der ja den ersten Thor gedreht hat. Und die anderen waren dann eher so, ja, so Paychecks, würde ich sagen. Aber die machen die alle mehr oder weniger mal, ne?
Ja, aber im Mittelpunkt dieser Serie, von der es übrigens insgesamt 8 Folgen geben wird, ich habe die ersten 7 schon sehen können, du hast auch die ersten 5 schon geschaut. Wir haben also durchaus einen guten Eindruck davon, wie die Serie sich entwickelt. Steht ja gar nicht der Cast, der eigentliche Cast. Es geht um das ganze Team, um das ganze Filmset. Das ist natürlich der Regisseur, gespielt von Daniel Brühl. Das ist aber auch seine Assistenz, die ist gespielt von Jessica Hines. Wir haben aber auch so eine Art, ist das Regieassistenz oder zweite Produktion? Ich weiß nicht so genau, wie man das denn nennt. Figur heißt Daniel, gespielt von Himesh Patel, der wiederum auch eine Assistenz hat. gespielt von Lolly Adefope. weißt du Bescheid, und viele weitere Figuren, die halt in so einem großen Produktionsset natürlich einfach am Start sind. Da ist natürlich, da geht's ja um viel Geld, da sind viele Menschen, viele Sachen, Leute haben Sachen zu tun. Da sind VFX-Menschen, da sind Tonmenschen, da sind einfach ganz viel Statisten natürlich auch am Start. Und das ist so das Setting.
Ja.
Und letztlich kann man sagen, das ist so mein erster Eindruck, wer die erste Folge gesehen hat, die wie gesagt am 6. Dezember startet, also an Nikolaus, der weiß exakt alles, was man über die Serie wissen muss. Denn letztlich ist in jeder Folge einfach immer nur ein anderes Problem am Set und dieses Problem ist halt so der Kern, die Kernhandlung der jeweiligen Folge und dann sehen wir, wie alle Figuren drauf reagieren, kurzfristig reagieren, welche zwischenmenschlichen Interaktionen es gibt und daraus soll sich dann ein Stück weit der Humor entfalten. Und ob das immer so geglückt ist oder nicht, da bin ich mir tatsächlich sehr unsicher, weil ich sag's mal ganz direkt voraus, das Lustigste einer jeden Folge waren für mich immer die Abspannszenen. Es gab immer so eine Art Post-Credit-Szene. Da siehst du dann halt eben die Dinge einfliegen. Und da gibt's dann quasi die einzelnen Figuren in Character, die dann nochmal irgendwas sagen zu dem, was sie dann halt da, was passiert ist. Und das war immer so meines Erachtens das Lustigste an wirklich der kompletten Serie, muss ich eigentlich sagen. Denn eigentlich hat sich so der eigentliche Kernwitz, nämlich das Satirische auf die ganzen Franchise-Anekdoten letztes, hat sich eigentlich nach der ersten Folge für mich total, also komplett auserzählt. Es fehlt mir ab der zweiten Folge, fehlt es mir so ein bisschen komplett an der zweiten oder gar dritten Ebene. Das ist so letztlich schon auch ein bisschen Fazit, kann man fast sagen. Kann sich diese Eindrücke teilen oder nachvollziehen?
Teils. Ich hatte das Gefühl, dass da nicht viel Continuity ist. Also du meintest ja schon, es ein Problem steht in jeweils einer Folge immer so im Vordergrund und dann wird das so ein bisschen abgearbeitet und hat dann, also spielt dann eigentlich auch keine Rolle mehr. Insbesondere in der ersten Folge passieren ja schon so ein paar Sachen auch im Hinblick auf gesundheitliche Zustände und das spielt dann einfach nach hinten raus oder eigentlich schon in der zweiten Folge nicht mehr nennenswert eine Rolle. Gestört hat mich das nicht unbedingt. Ich muss sagen, dass ich viele Sachen tatsächlich doch sehr gelungen fand. Also ich nehme mal als Beispiel, du hattest ja auch gerade schon VFX-Artists in den Raum geworfen. Da gibt's ja eine Szene, wo Himesh Patel als Regieassistent irgendwie, oh ja, hier der Pixel, das Pixel-Genie ist da. Und dann sieht man halt so einen Typen, der total überarbeitet aussieht, wirkt, als würde er gleich von der Brücke springen wollen und der dann so wirklich sagt, ja, es wird scheiße aussehen und ich habe eh schon Burnout und so weiter und so fort und Himesh Patel hört das überhaupt nicht so, oh ja, geil, okay, du kriegst es hin, ja, wir machen aus fünf Komparsen machen wir 5000, alles gut, ja, sieht scheiße aus, aber egal. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können. Ansonsten sind da schon teilweise auch böse Sachen bei. Also da ist ja eine Figur, die ist wirklich schon Stand-in, würde ich sagen, für Kevin Feige, oder?
Ja, absolut.
Ne, also die Cappy auch und ja, das Ganze ist natürlich auch sehr durchzogen von Zynismus irgendwie. Ne, also damit muss man auch, glaube ich, ein bisschen leben. Hast du in der Serie irgendeine Sympathiefigur?
Eine Sympathiefigur? Also am ehesten noch diese Assistenz, diese Person of Color, die immer dem Regieassistenten hinterher rennt, die da auch so leichte Erfolgserlebnisse im Laufe der Serie hat, mit der noch am ehesten. Weil die scheint, obwohl sie Berufsanfängerin ist, das Game verstanden zu haben und mit der noch am ehesten, alles andere sind schon komplette Arschgeigen. Es gibt noch diese eine Schauspielerin, die rekrutiert wird, dass sie dann doch noch mal mitmacht und zu irgendwelchen Nachdrehs kommen muss. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da will ich nicht zu viel spoilen. Aber sagen wir mal, die war auch nicht ganz unsympathisch. So ein bisschen ist es vielleicht so eine Angelina Jolie-Figur, die jetzt plötzlich da auftauchen muss, um den Film zu retten oder um, ich glaube, Female Empowerment ist, glaube ich, der Ansatz zu präsentieren. Genau.
Das war aber nicht schlecht tatsächlich. Die Folge war sogar von einer Frau geschrieben, tatsächlich.
Toll. Ja, also das ist natürlich völlig richtig, dass wir einzelne Szenen haben, einzelne Momente, die wir so als Filmfans wiedererkennen, wo wir wissen, okay, solche Sachen sind nicht ganz unüblich, auch für die Branche. Das ist für den Moment auch ganz witzig irgendwie. Aber mir reicht das nicht. Das ist mir zu wenig. Es ist aber auch ein Kritikpunkt, der ist von der Position ausgesprochen, wo ich halt, keine Ahnung, ich will halt smarte Unterhaltung. So, und jetzt ist eine Franchise das vielleicht gar nicht und will es vielleicht auch gar nicht sein. Das ist vielleicht einfach eine kurzweilige Geschichte. Ich meine, die Folgen gehen circa eine halbe Stunde pro Episode. Die wollen dir kurzweilig irgendwelche witzigen Dinge erzählen aus einem fachlichen, inhaltlichen Bereich, von dem du auch so ein bisschen Ahnung hast, wenn du, wie gesagt, ein bisschen in der Superhelden-Film-Thematik drinsteckst. Und das ist schon auch das, was sie dir bieten. Das ist genau das, was du weißt, wenn du die erste Folge gesehen hast. Wenn dir das reicht, wenn es cool ist, wenn dir das kurzweilig genug ist, dann ist es alles fein. Und deswegen ist das auch vielleicht gar nichts, was man zu deutlich kritisieren sollte, wenn man das möchte. Ich persönlich hätte gerne noch eine zweite und eine dritte Ebene drin gehabt. Ich hätte gern mehr, also auch mehr Schichten in den Figuren gehabt. Denn es gibt eigentlich auch genau gar keine Charakterentwicklung. Keine der Figuren ist am Ende der siebten Folge jetzt großartig anders als am Ende der ersten. Vielleicht der Regisseur, aber ich wäre nicht überrascht, wenn in der achten Folge, die ich ja noch nicht gesehen habe, da der nicht wieder ist wie in der ersten. Weil nämlich, wie du schon sagtest, auch diese gesundheitliche zum Beispiel Geschichte, die in der ersten Folge bei einer Figur ganz entscheidend ist, die dann nie wieder auftaucht, ist so ein bisschen, glaube ich, so ein dauerhaftes Ding. Also es gibt keine Konsequenzen aus allem, was da passiert. Zumindest scheint es so. Was halt aufgrund der Kurzweiligkeit, die Serie bieten möchte, auch vielleicht ein relatives Problem ist.
Ja, es gibt ja auch in der Handlung doch relative Sprünge, ne? Also wir kriegen ja jedes Mal, am Anfang jeder Folge wird ja immer eingeblendet, der wievielte Drehtag von dem ganzen Prozess das ist, ne? Also weiß ich nicht, irgendwie Tag 37 von 100 irgendwas fängt das irgendwie an und dann springt das aber auch im Verlaufe der Serie und der Staffel. Das heißt, da ist dann natürlich dazwischen wahrscheinlich auch irgendwas passiert, ne? Mich hat es jetzt nicht so gestört, was ich nur für einen Eindruck habe, und das hatte ich auch in diversen US-Kritiken gelesen, da wurde halt bemängelt, dass man seitens der Macher keine wirkliche Liebe für das, was man da aufs Korn nimmt, spürt, sondern eigentlich nur wirklich reinen Zynismus. Und da meinten welche, dass diejenigen, die die Serie entwickelt haben, wahrscheinlich gar nicht mal so weit weg sind von den Leuten, die wir hier vor der Kamera sehen. Weil das ist ja nun mal essentiell für Satire, dass du nicht irgendwie, also natürlich, du stellst irgendwas überspitzt dar, und übst natürlich auch Kritik da dran, aber du musst ja auch durchaus irgendwie was präsentieren, wie man es theoretisch besser machen könnte. Okay, das musst du nicht zwangsläufig, aber als Beispiel kann ich da mal nennen, ich weiß nicht, kennst du diese fürchterlichen hier Date-Movie, Fantastic-Movie und so weiter, die in den Nullerjahren rauskamen, womit hier diese hier, Seltzer Friedberg ist es ja so ein Regieduo, und bei denen merkst du halt, die haben Parodien auf diese Filme gedreht, aber die können selber damit nichts anfangen. Also, die verstehen nicht, warum das erfolgreich ist, und wollen einfach nur schnelles Geld machen, indem sie es halt irgendwie schnell nachäffen mit Schauspielern, die so ähnlich aussehen, und dann irgendwie zynische Popkultur mit reinmixen.
Bei und diesen 90er-Filmen, jetzt nicht bei The Franchise, meinst du?
Nullerjahre eher. 90er, da war es richtig mit, ich weiß nicht, Nackte Kanone wirst du wahrscheinlich kennen, oder? Spoof-Movies, meine ich jetzt wirklich in die Richtung. Aber bei der Nackten Kanone merkst du halt, die kennen das Genre, die lieben das Genre und deswegen nehmen sie es aufs Korn. Das ist der Unterschied. Und hier habe ich halt das Gefühl, dass Sam Mendes und Amando Anucci eher so von außen auf Superhelden Hollywood-Betrieb blicken und das dann zynisch auseinandernehmen. Das spricht mich vielleicht sogar mehr an, weil ich nicht so, also ich habe ja auch mehr so die Außenperspektive aufs Marvel-Universum mittlerweile, ne? Also ich nehme eigentlich nur noch wahr, oh, da sind irgendwelche Trailer, oh, da ist wieder das und das angekündigt worden. Das wurde ja auch einmal schön auf die Schippe genommen, ne, dass irgendwie dieser Kevin Feige-Verschnitt auf irgendeiner Con war und dann so entdeckt hat, ja, ich find's halt geil, Sachen anzukündigen, ne?
Ja, glaube ich sofort.
Gruß an Kathleen Kennedy auch so ein bisschen. Also deshalb kann es sein, dass es mich vielleicht sogar ein bisschen mehr angesprochen hat, aber ich sehe da durchaus auch, dass da noch mehr gegangen wäre. Ich fand es allerdings schon kurzweilig unterhaltsam. Also es guckte sich wirklich sehr straight weg. Ich habe wirklich 5 Folgen an einem Streifen geguckt und jede geht ja wirklich nur so eine halbe Stunde oder sogar noch weniger. Ne? Mhm.
Ja, okay, das kann ich natürlich nachvollziehen. Dieses Ding mit der Liebe. Mhm. Also ich glaube schon, dass die gut recherchiert haben.
Und das schon.
Ja. Ich glaube auch durchaus, dass die echte, nennen wir sie mal, Superhelden-Filmwelt, der jetzt auch wirklich eher voller Zynismus ist und letztlich das Ganze auch wirklich das Geld eigentlich der Hauptfaktor auch ist, weil so ist, wie viel Liebe in diesen Produktionen noch drinsteckt, darüber müssen wir, also weiß ich nicht.
Ja.
Am vierten Nachdreh, weißt du, irgendwann glaube ich das auch einfach alles nicht mehr. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich jetzt, also was Franchise selbst angeht, The Franchise selbst angeht, dass da so viel Liebe gar nicht notwendig wäre. Aber ja, ich sehe schon, ich wüsste jetzt auch tatsächlich einfach gar nicht, was denn ein Positiv, also was man hätte anders machen können, wo denn für diese Liebe hätte rauskommen können, wo irgendwie, hätte es vielleicht eine Figur, die Comic-Aspekte gegenprüft. Die haben wir ja grundsätzlich. Also jemand, der Ahnung hat von den Comic-Inhalten, ja. Aber halt.
Ja, nur
dass dann vielleicht das ad absurdum ne? führt oder so. Vielleicht wäre das noch mehr oder vertiefenswürdig gewesen. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, wie viel Liebe da jetzt mir jetzt gefehlt hat beim Schauen.
Aber das war natürlich auch sehr zynisch, dass sie halt jemanden haben, der irgendwie reinwirft, oh, Comic Book Accuracy, ne? Und dann wird das ja einfach so weggewischt mit, also ich meine, das ist ja in dieser einen Folge da, dass die einen ganzen irgendwie weiblich getriebenen Superheldenfilm komplett gecancelt haben, aber dieser Vorwurf dann eben von Variety oder Deadline im Raum steht, dass sie ja zu wenig Frauen hätten und deshalb müssen sie dann irgendwie Female Empowerment jetzt in diesen Film reinkloppen, der damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Da muss man auch sagen, da ist der Film schon auf der Höhe der Zeit. Also auch in Richtung, die Folge fand ich, glaube ich, mit am amüsantesten, wo es um aufgezwungenes Product Placement geht.
Ja, das war wirklich top. Das hat mir gefallen. Ja. Das, auch wenn ja. du sagst, Höhe der Zeit, so generell Storytelling, also gibt es zwei Figuren, die waren mal zusammen und sind es innerhalb dieser Serie nicht mehr. Und auch da ist es so, dass ich werde jetzt nicht weiter ausführen, wie die Figuren im Laufe der Zeit miteinander umgehen. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Auch das finde ich schon zeitgemäß, das so zu schreiben. Und das hat mir auch gut gefallen. Also wie gesagt, es sind einzelne Highlights drin und da war viel, die Figuren sind per se auch nicht schlecht, auch wenn ich zum Beispiel Daniel Brühl gern sehr viel ausgearbeiteter gesehen hätte gern.
Ja.
Aber dann, wenn es halt nur eine Kurzweiligkeit bieten soll, dann ist es vielleicht auch genau das, was das Publikum hier erwarten sollte. Kurzweilige Satire aus dem Bereich Superhelden. Ja. Es ist gut, dieses Variety-Ding, was du hattest, so, das ist tatsächlich so. Oder auch nicht Nein-Gag, sondern Reddit wird an irgendeiner Stelle mal erwähnt in irgendeiner Folge. Das natürlich ist ganz putzig. Ja. Also, weil du merkst, okay, die wissen schon so ungefähr, wo ihr Fandom da auch unterwegs ist. Das kann man schon sagen. Ja, ich glaube, von meiner Seite aus habe ich alles gesagt. Es sieht recht hochwertig aus. Also für eine Serie ist das absolut okay. Also ich meine, letztlich mussten sie jetzt nicht großartig ein Set bauen, ne? Das muss man ja schon nochmal sagen. Also das werden wahrscheinlich alles Dinge sein, die schon mal irgendwo standen oder wo es jetzt auch nicht schwierig war, ranzukommen. Ich meine, so ein
Wohnwagen-Trailer,
wo halt irgendwer steht oder Wohnwagenpark oder so, denn dann buchst du den halt mal eine Woche, wenn da gerade Drehpause ist für was auch immer. Also das fand ich schon alles ganz nett. Und wie gesagt, meine persönlichen Highlights liegen eher in der B-Roll, also in den Post-Credit-Scenes einer einzelnen Folge. Das sind so eigentlich meine Highlights. Und auch mein Fazit zu The Franchise, das am 6. Dezember, hier am 6. Dezember, bei euch im Heimkino auf Sky and Wow startet.
Ja,
was ist dein Fazit, Dom?
Ich kann mich durchaus anschließen. Also ich muss sagen, ich finde das Ganze auch sehr, also auch so von der Besetzung her, ist das Ganze angenehm britisch einfach, ne? Also es sind fast alles britische Schauspieler und es passt ja auch Richtung Marvel. Also klar, das sind US-Filme, aber die werden größtenteils auch in Großbritannien halt als auf irgendwelchen Soundstages gedreht. Ja, ich fand's kurzweilig unterhalten. Ich werde es mir auf jeden Fall auch bis zum Ende ansehen. Manche Spitzen fand ich schon echt auch klug und auf Höhe der Zeit, also was du jetzt auch gerade meintest, Richtung Reddit, ne, von wegen, da ist irgendwas geleakt worden und die Fanboys hassen es und rufen zum Boykott auf, ne, das ist alles, das ist auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit, das kann man der Serie anrechnen. Ja, insgesamt kann ich es schon empfehlen, es ist jetzt nichts Herausragendes, aber es sind schon auch einige, also Richard E. Grant fand ich schon wirklich sehr, sehr amüsant und Daniel Brühl hätte, du hast schon recht, Daniel Brühl hätte man noch mehr machen können, weil das ist ja auch irgendwo Metacasting, ne? Ich weiß gar nicht, Himesh Patel, ist der auch in einem Marvel-Film schon mal gewesen?
Der ist mir jetzt kein Begriff, wen man aber durchaus kennt, ist die Aya Cash. Aya Cash, das ist also diese Producerin, die Rothaarige.
Ja.
Die ist bei The Boys in der vorletzten Staffel eine sehr wichtige Figur gewesen.
Ah, okay. Da ja, gut, dann passt das ja irgendwo ein bisschen, ne?
Blitzkrieg, die ist irgendwie so ähnlich.
Okay.
Stormfront, ja, gut, Stormfront. Ich glaube, in der deutschen Fassung von hieß die Blitzkrieg oder so. Stormfront heißt die in der Serie.
Ah, stimmt, ja. Ja, ja, Stormfront ist auch bei The Boys, also ich habe es ja noch nicht gesehen, aber soweit ich weiß, ist das eine Anspielung auf einen irgendwie Forum, also Internetforum von einer rechten Extremisten, glaube ich, in The Boys. Aber anyway, insgesamt kann ich es empfehlen. Also es tut jetzt nicht, wer weiß wie weh. Und ich glaube, dass auch Leute, die jetzt so dem Marvel-Universum noch eher zugetan sind, da durchaus auch Spaß dran haben und vielleicht auch mal so ein bisschen reflektieren, was so dieses ganze System dahinter angeht, ne?
Absolut.
Ja.
Ja, Mensch, lieber Dom, dann vielen Dank für deine Zeit und die Besprechung von The Franchise und ihr, liebes Publikum, ihr seid herzlich eingeladen, rumzukommen, unter anderem bei uns auf dem Community Hub, den erreicht ihr unter tele-stammtisch.de/discord, da habt ihr die Gelegenheit mit uns und ganz vielen anderen Menschen, wir sind inzwischen etwas über 100 Personen, die da echt krass voll viel rumnörden und natürlich auch mit euch über The Franchise sprechen wollen. Wenn ihr dann irgendwann vielleicht das Staffelfinale gesehen habt oder generell das Serienfinale, es wird vermutlich keine zweite Staffel geben, dann kommt rum, kommt jetzt schon rum, es würde uns sehr interessieren, wir wollen mit euch drüber sprechen. Bis dahin, vielen Dank, ciao.
Ciao, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.